Radio 1.
Die USA haben in dieser Woche ihre Unterstützung für die Ukraine nochmals verstärkt. Präsident Joe Biden genehmigte erstmals den Einsatz von US-Raketen mit größerer Reichweite und von durchaus umstrittenen US-Landminen. Ferner hat er weitere Militärhilfen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar zugesagt. Und durch den Vorstoß der USA wird das Thema Waffenlieferung natürlich auch für Deutschland wieder virulenter. Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt aber bisher bei seiner Weigerung, Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Wie das alles in der Ukraine ankommt und wie die Stimmung nach sehr vielen Tagen, warum ich das nicht genauer beziffere, dazu kommen wir gleich, nach sehr vielen Tagen Angriffskrieg ist, darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Natalia Prihonitska. Ich grüße Sie und wünsche einen angenehmen Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie moderieren den Podcast Ukraine Memo vom Institut für Europäische Politik und haben in dieser Woche auf X eine Zahl korrigiert, denn während der sogenannte Westen 1000 Tage des Angriffskrieges mehr oder weniger beging, haben Sie eine andere Zahl, 3925, ins Rennen geworfen. Warum?
Genau, vielen Dank, dass Sie darauf eingehen, weil der Angriffskrieg, russischer Krieg gegen die Ukraine tatsächlich nicht die 1000 Tage andauert, sondern eben fast 4000 Tage. Der 20. Februar 2014 markiert den Tag, wo die russischen Truppen im Prinzip gegen das Abkommen territoriale Integrität der Ukraine zu bewahren, verstoßen haben und die Grenze überschritten und somit mit dem Krieg begonnen haben.
Jetzt hören wir.
Die tausend Tage, eine wichtige Sache ist, dass mit dem Februar 2022 hat aber die Welt den russischen Krieg gegen die Ukraine gesehen und diese Grausamkeit. Die Jahre davor hat es aber auch schon stattgefunden.
Also diese 3000 Tage Unterschied sind durchaus ein Vorwurf, im Grunde um die Augen verschlossen zu haben. Jetzt kann keiner mehr weggucken. Präsident Selenskyj hat gestern eine diplomatische Lösung für die Krim, also genau jenes gerade vor fast 4000 Tagen angegriffene und annektierte, völkerrechtlich widerrechtlich annektierte Gebiet durch die Russen angemahnt, beziehungsweise er will dort eine diplomatische Lösung. Heißt das in Ihrem Sinne, er würde die Krim hergeben, damit der Rest des Landes Frieden hat?
Ich glaube, es geht darum, dass nach einer Lösung gesucht wird. Hergeben würde ich das nicht bezeichnen. Es wird nach einem Kompromiss gesucht, so dass aber die Menschen auf der Krim geschützt werden können. Und es geht ja auch, wenn wir über die Territorien sprechen, geht es immer auch darum, es geht um Menschen in der Ukraine. Mhm. Und wir haben gesehen, was russische Soldaten, Russen in der Ukraine machen, wenn sie das Territorium okkupieren.
Wir sehen auch gleichzeitig eine Eskalation. Wir sehen auf der einen Seite große Furcht vor einer wie auch immer gearteten großen Bombe. Es gab Angriffe mit Raketen, die unter anderem auch nuklear bestückt werden können, jetzt aber noch konventionell. Das ist das übliche Drohgebärden, die man aus Moskau jeweils kennt. Wie schätzen Sie denn militärisch die Lage in der Ukraine gerade ein?
Russland hat nichts anderes vor, als diesen Krieg weiterzuführen. Das hat das Land auch mit dem gestrigen Angriff klar demonstriert. Ob das jetzt eine leere Drohung ist, wissen wir nicht. Die Rakete wurde demonstriert und damit nochmal explizit gezeigt, dass jetzt Putin und das Land nicht bereit ist, von seinem Ziel abzuweichen, die Ukraine zu zerstören. Und deswegen ist eine starke Position und die Position der Stärkeren sehr wichtig und nicht eine Position der Schwächeren, wo es eben so ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten gesucht wird.
Wie groß ist denn die Stärke der Ukraine? Es hieß ja vor Monaten schon, man spüre überall nicht nur eine Ermattung und Dezimierung der Truppen, sondern auch eine allgemeine Kriegsmüdigkeit. Bestätigen Sie das?
Die Stärke der Ukraine hängt unmittelbar von der Unterstützung ihrer westlichen Partner, deren Sicherheit auch von der Stärke der Ukraine letztlich abhängt. Und Menschen in der Ukraine sind natürlich müde, weil dieser Krieg lange andauert. Menschen sind in einem Ausnahmezustand, das ganze Land seit fast 3 Jahren. Die Energieversorgung wurde zu 80% zerstört. Winter kommt jetzt, schon sehr spürbar. Deswegen ist natürlich schon zu spüren, dass Menschen müde sind. Aber Menschen sind in der Ukraine nicht bereit, das Land aufzugeben und kämpfen weiter.
Wie hilfreich sind denn da gerade diese Langstreckenwaffen, die bis auf russisches Gebiet vordringen können? Wie wird das in der ukrainischen Bevölkerung wahrgenommen? Mit Begeisterung oder mit Hoffnung verbunden gar?
mit einem leichten Aufatmen, weil darum wurde schon sehr lange gebeten. Und eigentlich, wenn wir uns das so vorstellen, ein Land, also Russland, der Aggressor, bombardiert die Ukraine. Ukraine hat zwar die Waffen, womit sie das Land schützen könnte, die Zivilbevölkerung kann, aber aufgrund des nicht einfach, also durch fehlender Erlaubnis der westlichen Partner nicht zurückschießen. Deswegen ja, das ist ein Verteidigungsinstrument, der jetzt angewandt werden kann. Damit können russische Ziele, militärische Ziele getroffen sein, von denen die Raketen abgefeuert wurden, die Zivilbevölkerung bombardieren, die zivile Infrastruktur zerstören, die einfach die Ukraine, das Leben in der Ukraine unmöglich machen. Deswegen ja, diese Entscheidung ist ganz wichtig und wird auch mit Freude in der Ukraine empfunden.
Und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Prophezeiung, dass es eigentlich nicht mehr darum geht, einen Frieden zu finden, sondern nur noch im Grunde um den Kriegsstatus einzufrieren? Also beispielsweise die Konfliktforscherin Ursula Schröder im ZDF-Interview sagt, die Trump-Administration könne auch nichts anderes zur Beendigung beitragen als einfrieren. So sieht es auch der chinesisch-brasilianische Friedensplan vor. Also das heißt, Strich drunter, Waffenstillstand und alle annektierten Gebiete bleiben in russischer Hand. Wäre das für Sie akzeptabel?
Wir haben gesehen, dass diese Option nicht funktioniert. Es geht auch nicht so. Also ich glaube, es ist nicht primär die Akzeptanz, sondern was wirklich realistisch umsetzbar ist. Und diese sowohl Minsk II als Minsk I haben das sehr klar demonstriert. Auch die Vorschläge von Herrn Steinmeier, die sogenannte Steinmeier-Formel. Es wurde klar gezeigt, dass diese Vorschläge nicht funktionieren, weil Russland sich in der Zeit, wo es einen gewissen sogenannten Waffenstillstand gibt, weitere Aufrüstung vornimmt, weitere Kriegsvorbereitungen und dann erneut mit neuen Kräften angreift. Deswegen sind diese Möglichkeiten keine Möglichkeiten, die den Frieden nachhaltig und dauerhaft sichern werden.
Frau Prihonitska, was erwarten Sie von den westlichen Regierungen, die die Ukraine unterstützen?
Ich wünsche mir, dass es eine geschlossene Position gibt, eine strategische Position gibt, dass endlich das Ziel gegenüber der Ukraine definiert wird, nämlich die Ukraine so jetzt zu unterstützen, dass sie den Widerstand leisten kann, dass Russland zurückgedrängt werden kann. Nur so kann ein nachhaltiger und gerechter Frieden auch für ganz Europa gesichert werden.
Ich danke Natalia Prihonitska, Politikwissenschaftlerin. Sie moderiert auch den AEP-Podcast Ukraine-Memo vom Institut für Europäische Politik über den aktuellen Stand im Krieg, mit dem die Ukraine überzogen wird, haben wir mit ihr gesprochen. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende, soweit das möglich ist, Frau Prihonitska. Alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank.